So, jetzt geht's nochmal los mit der Vorlesung Coxeter-Gruppen und Kammernsysteme. Wir sind am Malen. Das Malen war ja sowieso nicht auf dem Band gewesen, also ist das egal. Ich erzähle nochmal kurz, wir haben also hier das Kammernsystem zu S3 und ich habe einfach mal die Möglichkeiten, wie man das spiegeln kann, eingezeichnet und dementsprechend haben wir drei mögliche Mauern und drei Möglichkeiten, wie das Kammernsystem in zwei Wurzeln zerfällt, auf der einen oder anderen Seite der Mauer. Das nächste Konzept ist Faltung. Und bei der Faltung passiert genau das, was man denkt. Man faltet nämlich das Kammernsystem zusammen und klappt quasi die eine Hälfte, also das, was auf der einen Seite der Mauer liegt, auf die andere Seite drauf. Hier, wenn wir jetzt zum Beispiel mal diese Spiegelachse nehmen, würde das so aussehen, dass hier alles so bleibt, wie es ist. Hier ist die identische Abbildung. Diese Kammer kommt dahin, diese Kammer kommt dahin und diese Kammer kommt dahin. Das heißt, man klappt das Ding zusammen wie ein Pfannkuchen. So kann man sich das vorstellen. Das ist das Konzept der Faltung. Für das Konzept der Projektion, menschlicherweise kann ich da auch mal kurz am Bild erklären, was da passiert. Da schnappen wir uns ein Residuum. In diesem Fall sind die Residuen nicht so spannend. Ich nehme mal das hier. Das ist unser Residuum R. Da vergessen wir dann kurz, was mit Wurzeln und so los ist. Wir verbinden die Konzepte später aber noch nicht. Noch nicht jetzt. Bei der Projektion betrachten wir ein Residuum und suchen dann ausgehend von jeder Kammer im Kammernsystem nach einer Kammer innerhalb des Residuums, die möglichst nah dran ist. Und ich illustriere das mal an dieser Kammer hier. Vielleicht wäre jetzt doch eine Farbe gut. Die Frage ist, welche Farbe man im Video aussieht. Das ist so ein Lila, aber ich habe das Gefühl, das erkennt man überhaupt nicht. Nee, Moment. Habe ich mal blau? Okay, hier ist ein Rot, das sieht in meiner Hand jedenfalls kräftig aus. Ich probiere mal das. Und da ist sehr viel Kabelsalat. Wenn ich zwischendurch weg bin, dann bin ich über die Kabel gefallen. Ist das besser? Kann man das Rot so ein bisschen erkennen? Ja, kann man ein bisschen erkennen zumindest. Wir suchen jetzt ausgehend von dieser Kammer eine Kammer innerhalb des Residuums, die möglichst nah dran ist. Und hier ist es einfach, da können wir zählen. Hier ist der Abstand 2, hier ist der Abstand 3. Wir haben also hier sogar nur eine eindeutig bestimmte Kammer innerhalb des Residuums, die am nächsten dran ist an der. Und wir werden sehen, dass es immer so ist, dass man eine findet, die am nächsten dran ist und sogar eine eindeutig bestimmte. Und der Witz ist dann, dass man immer eine minimale Galerie finden kann, egal was ich hier innerhalb des Residuums nehme. Da finde ich dann immer eine minimale Galerie nach draußen, über dieses eindeutig bestimmte, am nächsten dran liegende Kämmerchen. Das ist ein bisschen so, als ob da eine Pforte ist, durch die man so durchlaufen kann. Das ist der Gedanke bei der Projektion. Und um diese beiden Konzepte geht es in Kapitel 6. So, das Bild darf noch ein bisschen da bleiben. Meine Herausforderung ist jetzt wie immer, zwischendurch aus dem Bild zu gehen. Braucht jemand die Zeichnung noch mal kurz? Nö, sieht gut aus, okay. Die bleibt ansonsten da, die wird später auch nochmal zu sehen sein. Dann definieren wir jetzt mal die Faltung formal. Für die Faltung brauchen wir erstmal eine Wurzel und eine Spiegelung dazu und eine Mauer und so weiter. Also nehmen wir das alles her. Wie ist die Schrift und wie ist die Lautstärke? Ist das okay? Danke, wunderbar. Das ist ein Alpha, eine Wurzel. Den sieht man natürlich die ganze Zeit in unseren üblichen Voraussetzungen. Alles, was ich hier produziert habe, Voraussetzung 4.2. Dann haben wir die dazugehörige Spiegelung. Und wenn wir mit einer Wurzel anfangen, dann hatten wir Notationen für die Spiegelung, die so aussah: REF, REF für Reflection und dann das Kammernsystem dran und die Wurzel, auf die sich das bezieht. Und wir haben uns klar gemacht, dass es immer nur eine Spiegelung gibt, wenn man mit so einer Wurzel anfängt, die diese Wurzel als eine der Wurzeln hat. Das soll S sein. Und dann definieren wir die Faltung. Die Faltung heißt Rho, Rho Alpha genauer gesagt. Rho Alpha geht von Sigma nach Sigma und ist definiert wie folgt. Sigma ist die Faltung an Alpha von x, definiert als x selber für den Fall, dass x in der Wurzel Alpha liegt. Naja, und wenn x nicht in der Wurzel Alpha liegt, dann gibt es ja nur die Möglichkeit, dass x in minus Alpha liegt, also auf der anderen Seite der Mauer. Und dann bewirkt die Faltung, dass wir spiegeln. Deswegen brauchen wir die Spiegelung. Das ist also genau das, was ich vorhin am Beispiel erklärt habe. Wir können ja mal gucken. Diesmal mit der Spiegelung hier, die so senkrecht verläuft. Und Alpha soll die linke Wurzel sein. Was macht dann die Projektion? Na, wenn ich auf der linken Seite bin, dann bewirkt sie einfach die Identität. Die drei Kammern bleiben, wo sie sind. Und die Kammern, die im Minus-Alpha sind, die werden rübergespiegelt. Das heißt, ich klappe einmal alles da so drauf. Dieses Ding heißt Faltung. Faltung an Alpha oder Faltung zu Alpha oder so. In der Prüfung werde ich immer verstehen, was gemeint ist. Man könnte auch sagen Faltung auf Alpha, weil ja alles quasi auf Alpha geklappt wird. Das ist die Faltung. Und was sehen wir da sofort? Zum Beispiel in diesem kleinen Bild, woran wir uns das ein bisschen klar gemacht haben. Wir sehen, dass die Faltung nicht injektiv ist, denn Dinge, die das gleiche, also Dinge, die bei der Spiegelung aufeinander abgebildet werden, haben das gleiche Bild unter der Faltung. Sie ist auch nicht surjektiv, jedenfalls nicht so, wie ich das da hingeschrieben habe, als Abbildung von Sigma nach Sigma, denn das Bild ist genau die Wurzel Alpha. Wir werden aber auch gleich sehen und dann auch festhalten, dass die Einschränkung der Faltung auf die Wurzeln Alpha bzw. minus Alpha bijektiv ist und dann da auch jeweils noch andere schöne Eigenschaften hat. Zum Beispiel wird da sowas wie Nachbarschaft erhalten, inklusive der Farbe und sowas. Das ist ganz schön. Und da kommt dann gleich das erste technische Lemma, Lemma 6.1, wo wir solche Sachen festhalten. Okay. Soweit, ich gehe nochmal aus dem Bild. Darf ich die Skizze wegwischen? Ich gucke Annika nochmal an. Ja. Dann schreibe ich da nämlich jetzt das Lemma an und danach gucke ich mal, was ihr noch von der Tafel braucht. Alpha seine Wurzeln und dann haben wir noch ein bisschen Notation. Sein Alpha Wurzel. Rho die Faltung. Das kürzen wir ab. Dann brauche ich eine Farbe und eine Kammer. So, und dann kommen drei Aussagen. Zu lesen. Ich hoffe mal. Kann sein, dass ich irgendwann zu weit unten bin. Bitte beschweren dann. In A halten wir das fest, was ich gerade schon gesagt habe. Die Faltung eingeschränkt auf A, auf Alpha, Entschuldigung, ist die identische Abbildung auf Alpha. Die Einschränkung von O auf minus Alpha ist einfach die Spiegelung dazu. Die haben wir vorhin S genannt. Verschiedene Sachen drauf, auf die ich dann gleich kurz mündlich eingehe, die wir für B brauchen. Jetzt gucken wir uns nämlich x an und den i-Nachbarn von x. Das ist x mal ri. Falls die Faltung von x und die Faltung von diesem i-Nachbarn Arten von X unterschiedlich sind, dann sind diese beiden Bilder auch wieder I benachbart. Das schreibe ich jetzt irgendwie abgekürzt hin mit so einem I benachbart Symbol. Oder anders gesagt, wenn ich I-Nachbarn habe, dann sind die Bilder an der Faltung gleich oder I-benachbart. Und dann haben wir noch Teil C. Da gucken wir uns den Fall an, wo die gleich sind. Und wir charakterisieren das. Wir sagen nämlich, die Bilder von X und XRI unter der Faltung sind gleich. Genau dann, wenn die eine Mauerkante bilden, die beiden. Das Bild nicht mehr da, aber wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, wie die Faltung da in dem Bild funktioniert hat, dann sehen wir auch, warum das so ist. Denn die einzige, also man kann nur das gleiche Bild unter der Faltung haben, wenn man auch, also wenn man von der Spiegelung vertauscht wird. Und das passiert aber bei benachbarten Kanten, bei benachbarten Kammern, also bei Kammern, die auf einer Kante liegen, nur dann, wenn die eine Mauerkante bilden. Das haben wir uns im letzten Kapitel klar gemacht. Im letzten Kapitel haben wir uns klar gemacht, dass eine Kante genau dann von der Spiegelung festgelassen wird, in dem Sinne, dass die beiden Kammern vertauscht werden, wenn das eine Mauerkante ist. Das ist die einzige Möglichkeit. Und das sehen wir hier wieder. Die Faltung greift da das auf, was wir über Spiegelung schon wissen. So, jetzt tausche ich hier mal, trinke einen Schluck Tee hier aus dem Bild. Ich kann an der Beleuchtung vielleicht auch noch was optimieren, das müsst ihr mir gleich mal sagen, ob das nötig ist. Und mir wird jetzt auch langsam warm. Na, wie sieht's aus? Tonbildlicht, Klappe die erste, scheint okay zu sein. Lukas ist da. Hallo Lukas, gesundes neues Jahr. Es gibt wieder Notizen und es gibt auch eine Audioaufnahme. Das heißt, dass es nicht so schlimm ist, dass du ein paar Minuten verpasst hast. Okay. Dann wische ich jetzt und dann geht's weiter, okay? Ach so, Lukas, ich lasse mal die obere Tafel noch kurz da und wische erstmal nur die untere. Ich kann mal gucken, vielleicht kriege ich es nächste Woche hin, den Aufbau so zu optimieren, dass ich hin und her gehen kann und alle Tafeln nutzen kann. Das habe ich mir für heute noch nicht zugetraut, vor allem mit dem ganzen Kabelsalat. Aber das ist gut, dann ist noch Luft nach oben. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Tisch, der ein bisschen mittiger steht, das zulässt, dass ich mit einer kleinen Bewegung beide Tafelseiten benutzen kann. Gut, dann schreibe ich jetzt da erstmal kurz weiter. Für den Beweis. Vieles davon beweist sich ja auch durch Hingucken von selber, oder? Zum Beispiel Teil A. Ach so, vielleicht noch kurz Notation. Y soll jetzt X RI sein, also der I-Nachbar von X. Und Rho habe ich schon abgekürzt. Möchte ich noch irgendwas abkürzen? Vielleicht die Spiegelung, oder? Ich glaube, das ist auch noch ganz praktisch. Die Spiegelung sein, die zu Alpha gehört. Dann haben wir da Notationen. Okay, Teil A würde ich sagen, ist klar. Die Faltung macht mit den Leuten aus Alpha nichts, also es ist da die identische Abbildung. Die Faltung bewirkt bei den Leuten aus Minus Alpha genau die Anwendung der Spiegelung, deswegen ist eigentlich klar, was in A steht. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass das bedeutet, dass diese Einschränkungen jeweils bijektiv sind und dass sie Nachbarschaft inklusive der Farbe erhalten. Bei der Identität ist es klar, aber bei der Spiegelung ist es halt auch so. Das haben wir uns extra alles überlegt, unter anderem deshalb, damit wir hier nicht nachdenken müssen. Das heißt, dass bei ganz vielen Argumenten wir uns immer nur den Fall angucken müssen, dass wir da zwei Kammern haben, die aus verschiedenen Wurzeln kommen. Da passieren dann interessante Dinge und der Rest ist dann meistens klar. Das schon mal als Vorbereitung auf B. Und wenn ich darf, mache ich jetzt bei A einfach so ein Hey. Wissen wir, müssen wir nichts weiter zu hinschreiben. Und dann kommt B. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben die Voraussetzung jetzt sehe ich, dass ich da oben nicht so viel abgekürzt habe, wie ich hätte abkürzen können. Das macht nichts. Rho von x und Rho von y sind jetzt unterschiedlich. So, was wäre, wenn y und sx dasselbe wären? Ich mache mal hier so eine Skizze. Angenommen x und wie war's? Angenommen sx und y wären dasselbe. Na, dann wären diese beiden Kammern halt, also okay. Die Kammern x und y sind sowieso schon mal nicht gleich, denn y ist ja der i-Nachbar von x. So, und jetzt überlegen wir, kann das sein? Sx gleich y. Aufgrund der Definition von s bilden dann x und y eine Mauerkante und das heißt, dass bei der Projektion die beiden aufeinander abgebildet werden. Die landen beide also auf das gleiche Bild, nämlich auf x abgebildet werden. X kommt ja aus, x soll aus Alpha kommen. Oder muss das sein? Vielleicht brauche ich nicht, dass x aus Alpha kommt. Nee, das brauche ich tatsächlich nicht. Okay. Also nochmal, Möglichkeit 1, x kommt aus Alpha. Dann würde das dazu führen, dass das eine Mauerkante ist. Dann würde das zusammen mit dieser Eigenschaft dazu führen, dass das eine Mauerkante ist, xy. Und dann würden beide Elemente von der Faltung auf x abgebildet werden, was damit wieder nicht zusammenpasst. Möglichkeit 2, x kommt aus minus Alpha, dann haben wir aber dasselbe Argument. Wenn x aus minus Alpha kommt, dann führt diese Ungleichheit dazu, dass dann trotzdem xy eine Mauerkante bildet, aber halt andersrum. Und wieder haben sie das gleiche Bild, aber diesmal ist es halt y. Da schreibe ich, glaube ich, mal ein bisschen was zu hin. Und ich muss auch hier mal einen Kringel machen, weil ich nämlich... ich habe sie tatsächlich auch so allgemein stehen, wie ich das gerade erklärt habe. Okay. Also nochmal, die Bilder sind unterschiedlich. Wenn die beiden aus der gleichen Wurzel kommen, dann ist klar, was passiert. Interessant ist nur, was passiert, wenn sie aus verschiedenen Wurzeln kommen. Und dazu schreibe ich jetzt noch was hin. Falls die aus verschiedenen Wurzeln kämen, wäre das y eine Mauerkante Widerspruch. Nochmal, warum? Die sind benachbart, das benutze ich die ganze Zeit. Die sind benachbart und wenn sie dann aus verschiedenen Wurzeln kommen, dann müssen sie eine Mauerkante bilden. Das ist wieder das Lemma 5,9. Dann wäre das eine Mauerkante mit Lemma 5,9 und das geht nicht, denn dann bildet die Spiegelung das eine auf das andere ab und umgekehrt, sprich bei der Projektion kommt das gleiche Bild raus, das widerspricht dem. Heißt also, dass sie in der gleichen Wurzel liegen müssen. Und dann kann ich OBDA sagen, ich brauche gar nicht, in welcher Wurzel sie sind, denn egal in welcher sie sind, die Projektion eingeschränkt auf diese Wurzel, da steht in A was dazu, erhält Nachbarschaft inklusive Farbe. Das heißt, wir sind dann sofort fertig. In dem Moment, wo wir gesehen haben, dass x und y in der gleichen Wurzel liegen, sind wir mit Teil A fertig. Lateinische aufschrieb, aber ich habe ja ganz viel dazu gequatscht, das ist auf dem Band. Und in den Notizen steht auch noch ein bisschen was. Dann kommt jetzt Taxi. Oder? Ich gucke mal in die skeptischen Gesichter. Ja?
Zum Verständnis, da ich das verpasst habe, was war die Definition von der Projektion?
Faltung, Entschuldigung, nicht Projektion, sondern Faltung. Die Faltung, wenn man in Alpha liegt, dann macht die Faltung nichts, da ist es die Identität. Und wenn man in Minus-Alpha liegt, dann wird gespiegelt. Ja, deswegen habe ich auch gerade gesagt, wenn man so eine Mauerkante hat, dann passiert bei der Faltung immer, dass beide Kammern das gleiche Bild haben, nämlich das, was in der Wurzel liegt, auf die sich die Faltung bezieht. Das wäre hier halt immer Alpha nach unserer Notation. Okay? Gut, ansonsten sehe ich erstmal keine Fragen. Danke. Dann kommt jetzt Teil C. Da haben wir zwei Richtungen, fangen wir an. Hab ich jetzt zwischendurch manchmal Projektion statt Faltung gesagt? Kann das sein? Kam daher Lukas' Frage?
Ich glaube ja.
Ah, okay, nein, es ist die ganze Zeit die Faltung. Roh ist die Faltung die ganze Zeit. Projektion hatten wir noch gar nicht, da hatten wir nur ein Bild, aber die Definition, die Formale hatten wir noch nicht. Boah, da muss ich mich jetzt konzentrieren, nicht, dass mir das noch häufiger passiert. In Teil C fangen wir an mit der Richtung, dass x und y das gleiche Bild unter der Faltung haben. Das sei also Roh von x gleich Roh von y. X und y sind verschieden, y ist ja der i-Nachbar von x. Und jetzt können wir wieder Teil A anschauen. Wenn x und y in der gleichen Wurzel liegen, dann folgt aus der Gleichheit der Bilder, dass auch die Urbilder gleich sind. Das geht aber hier nicht. Wir haben ja gesagt, x und y sind verschieden. Das heißt, sie kommen aus verschiedenen Wurzeln. Und dann sage ich mal, brauche ich das? Nö. Sie sind benachbart, kommen aus verschiedenen Wurzeln, also bildet die Kante eine Mauerkante. Schon wieder der Maß durch 9. Das ist so wie oben. Und in der Aussage C steht genau das. Auf der rechten Seite. Wenn die Bilder gleich sind, dann liegt XY in der Mauer. Das haben wir uns jetzt überlegt. Jetzt kommt die andere Richtung. Sei also umgekehrt xy eine Mauerkante. Was passiert dann bei der Faltung? Naja, ich nehme jetzt mal den Fall, wo x in Alpha liegt und y in Minus Alpha, aber der andere Fall geht genauso. In dem Fall, wo x in Alpha liegt und y in Minus Alpha, bleibt x, wo es ist. Und y wird auf das Bild unter der Spiegelung abgebildet, das ist aber x und deswegen haben sie das gleiche Bild. Und dann sind wir schon wieder fertig. Trotzdem lesen kann, was oben steht. Lustig. Ich muss mir nachher gleich mal den Anfang des Bandes anhören und nachhorchen, ob ich vielleicht wirklich ganz oft Projektion statt Faltung gesagt habe. Gut, das ist alles erstmal noch ziemlich intuitiv. Und es bleibt noch eine Weile so. Da ist jetzt erstmal viel Ja, oder es gibt mehrere Resultate, die so auf einfachen intuitiven Argumenten beruhen, bevor dann der nächste Satz kommt, der uns eine neue Charakterisierung für minimale Galerien gibt oder für Elemente, die auf einer minimalen Galerie liegen. In Lemma 6.2, da gucken wir uns nochmal Wurzeln an und wir differenzieren zwischen der Kammernmenge einer Wurzel und dem von dieser Kammernmenge aufgespannten Teilgraph von Sigma. Voraussetzung 4.2 wie immer und Alpha seine Wurzel. So, dann bezeichne ich mit Groß Gamma den Teilgraph von Sigma, der von den Kammern in Alpha aufgespannt wird. Wie sieht's aus? Darf ich das hochschieben und die andere Tafel schon mal wischen in der Zwischenzeit? Keine Einwände? Okay, dann mach ich das. So, genau genommen hätte ich auch einfach sagen können, der von Alpha erzeugte Teilgraph, denn Alpha ist, wenn wir nochmal zurückgehen zur Definition von Wurzeln, tatsächlich als Menge von Kammern definiert. Trotzdem fand ich es nicht schlecht, an der Stelle nochmal zu differenzieren, denn Residuen zum Beispiel sind Teilgraphen, so wie wir die definiert haben, und je mehr Teilstrukturen wir haben, desto wichtiger finde ich, sich immer nochmal kurz dran zu erinnern, was ist ein Teilgraph, was ist ein Teilkammernsystem, was ist einfach nur eine Teilmenge von Kammern. Ja, was passiert da? Was müssen wir überhaupt machen? Wie zeigen wir denn überhaupt Konvexität? Was ist da los? Ist eine Weile her, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, wir haben wir überhaupt schon gesehen, dass Residuen konvex sind? Vielleicht nicht. Kann sein, dass wir bis auf die Definition am Anfang noch gar nicht so viel über Konvexität geredet haben. Erinnert sich jemand und möchte sagen, was wir hier zeigen müssen?
Naja, eigentlich war es doch nur, dass jede minimale Galerie irgendwie wieder komplett enthalten wird oder sowas. Also das war ja
genau.
Die Definition.
Genau. Und das ist auch die richtige. Man muss sich zwei Kammern hernehmen und eine minimale Galerie und da muss man zeigen, dass alle Kammern, die da unterwegs durchschritten werden, in der Wurzel liegen. Hier geht es noch ein Stück weiter. Wir sagen ja, der Teilgraph soll konvex sein. Das heißt, wir wollen auch, dass die Kanten da damit drin liegen. Das ist aber irgendwie klar. Denn wir haben ja immer nur eine Kante von einer Kammer zur nächsten. Das heißt, es reicht, wenn wir uns die Kammern angucken. Das tun wir jetzt. Vielen Dank für die Erinnerung. Dann nehmen wir uns jetzt zwei Kammern her. Sein. Von X nach Y. Und ja, was können wir jetzt überhaupt machen? Was für Informationen haben wir denn überhaupt? Das Einzige, was mir einfällt, was wir tun können, ist, dass wir benutzen, was Mauern mit minimalen Galerien zu tun haben. Da hatten wir nämlich ein Lemma in Kapitel 5, das war Lemma 5.5. Da haben wir uns angeguckt, was minimale Galerien und Mauern miteinander zu tun haben. Und die Aussage war, eine minimale Galerie kreuzt eine Mauer höchstens einmal. Und wir haben im Beweis auch genau gesehen, was da passiert. Wenn wir mit zwei Leuten in der gleichen Wurzel anfangen, dann kreuzt eine minimale Galerie die Mauer gar nicht. Und wenn die auf verschiedenen Seiten liegen, dann kreuzt die Galerie die Mauer einmal. Naja, hier sind die jetzt auf der gleichen Seite der Mauer. Das heißt, dass Gamma die Mauer überhaupt nicht kreuzt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie wir da langlaufen, dann können wir ja niemals auf der anderen Seite landen. Ansonsten müssten wir kreuzen. Also liegen alle Kammern sofort in Alpha. Und alle Kanten, die wir unterwegs durchlaufen, liegen dann in dem erzeugten Teil drauf. Das ist auch klar. So weit, so gut. Das nächste Lemma ist eine Vorbereitung. Stimmt das, was ich sage? Ja, das ist eine Vorbereitung auf das erste Hauptresultat in diesem Kapitel. Das werden wir auch heute noch beweisen. Das erste Hauptresultat funktioniert so, dass wir uns Kammern hernehmen und dass wir charakterisieren, wann eine Kammer auf einer minimalen Galerie von der einen zur anderen liegt. Dafür werden wir uns was überlegen und das hat mit Wurzeln zu tun. Lemma 6.3 ist eine Vorbereitung darauf. Also nicht wundern, das sieht vielleicht erstmal ein bisschen seltsam aus, aber diese Art und Weise mit Wurzeln umzugehen, die ist sehr fruchtbar. Das werden wir dann spätestens in Satz 6.4 sehen und möglicherweise auch noch öfter. Voraussetzung wie immer. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Notation. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig hingefummelt. Ich wollte nämlich gerne Spezialfälle möglichst alle mit aufnehmen. Unter anderem den Spezialfall, dass die beiden Kammern, die wir da gleich haben, gleich sind. Da wollte ich jetzt nicht Fallunterscheidung machen. Ich hoffe, dass die Notation das alles einfängt. Ich habe jetzt nämlich n aus n und dann x gleich x1. Dann kommt möglicherweise so ein x2 und so weiter bis xn. Das ist y. Und der Spezialfall x gleich y ist abgedeckt dadurch, dass es eben nur ein solches Ding gibt, nämlich x1. Und dass dann x gleich x1 gleich xn gleich y ist. So, ich denke, das ist okay. Das sei alles so. Diese ganzen Leute kommen aus sigma. Und das alles soll so sein, dass wenn wir diese Kammern langlaufen, dass wir dann eine minimale Galerie langlaufen, von x nach y. Tauschen und die obere muss ich auch gleich wischen. Moment. Jetzt kommt diese Wurzelnotation aus dem letzten Kapitel, das ist eine Weile her. Müssen wir uns gleich daran erinnern, was da gemeint war. erste solche Wurzel. Die Notation war so ein Sigma und dann unten halt zwei Kammern. Und das könnte man zum Beispiel lesen, Sigma x1 ohne x2 oder so oder minus x2. Das ist eine Wurzel und wir gehen jetzt mal zurück in Kapitel 5 und gucken, wie diese Wurzeln definiert waren. Da haben wir uns die nämlich angeschaut. Das geht immer dann, wenn die beiden Kammern hier unten auf einer Kante liegen. Das ist so, so wie wir das hier alles gewählt haben. Und dann kann man immer anhand einer solchen Kante, die man sich rausgreift, eine Wurzel definieren. Und das wird so funktionieren, dass dann automatisch diese Kante, mit der man angefangen hat, auf der Mauer liegt. Wie funktioniert das? Na, in diesem Fall zum Beispiel würde es so aussehen, dass diese Wurzel definiert ist durch alle Kammern oder als Menge aller Kammern, die näher an x1 liegen als an x2. Und dann kann man sehen, dass da dann eine Wurzel draus wird, wo das eine Mauerkante wird, x1, x2. Und die da gegenüberliegende Wurzel ist dann halt die Wurzel mit x2 minus x1. Das sind alle, die näher an x2 liegen als an x1. Das haben wir im letzten Kapitel gesehen, letztes Jahr. Lang ist her. So kann man Wurzeln definieren und mit diesen Wurzeln gehe ich jetzt diese ganze Galerie lang. Ich male mal ein Bild. Ich fange so an. Laufe im Bild lang. Und jetzt stellen wir uns vor, dass wir quasi an jeder Stelle einmal so eine Spiegelachse einzeichnen. Eine hier und so weiter. Eine hier. Jedes Mal bekommen wir ein paar von Wurzeln entlang jeder solchen Kante gibt es immer, oder für jede solche Kante haben wir immer eine Spiegelachse, eine Mauer. Und damit laufen wir diese Galerie lang. Das ist die Vorstellung. Die letzte ist die für diese letzte Kante xn-1, y. Beziehungsweise xn-1, xn. So, wie viele Wurzeln sind das? Naja, falls die paarweise verschieden sind, dann sind das n-1 Stück, so viele wie wir Kanten haben. Das ist dann auch die Distanz von x zu y. Und die wesentliche Behauptung ist, die sind paarweise verschieden. Wir haben ja also, indem wir diese Wurzeln betrachten, nochmal eine andere Möglichkeit, die minimale Galerie zu betrachten und die Kanten, die wir dabei durchschreiten. Und die Anzahl ist genau der Abstand. Bla bla bla. Und eine weitere Aussage, die wir noch mit beweisen, ist, dass das genau alle Wurzeln sind, die man finden kann im Kammernsystem, die x enthalten, aber nicht y. Das ist auch noch wichtig. Das sind genau die Wurzeln, von x zu y, also in diesem Fall n-1. Ich hoffe, man kann das noch lesen. Ich habe hier unten einfach nur hingeschrieben, die Anzahl ist die Distanz von x zu y. Damit ist gemeint, die Anzahl dieser Wurzeln ist das. Ich freue mich schon auf den Satz, weil wir das dann nämlich ganz schön benutzen und uns immer so Wurzeln angucken, die irgendwas enthalten und irgendwas anderes nicht. Und damit spielen wir dann so ganz hübsch rum. Ja, das ist jedenfalls der Plan. Beweis. Ein bisschen Notation für diese ganzen Wurzeln. ist die erste und so weiter. Das heißt, in der Notation haben wir da n minus 1 Stück stehen. Und ja, was wollen wir da jetzt wissen? Wir erinnern uns nochmal an die Definition. Das war genau die Wurzel mit allen Elementen, die näher an x1 als an x2 liegen. Und insbesondere ist das dann eine Wurzel, die x1 enthält, aber nicht x2. Und mit Lemma 511 ist es dann auch die einzige Wurzel, die x1 enthält und nicht x2. Mal gucken, was in Lemma 511 genau stand. Das war ein Lemma genau zu so einer Situation. Da hat man nämlich eine Kante. Das ist ja hier so, x1, x2 bilden eine Kante. Man hat eine Kante und dann ist diese Wurzel, genau die, die wir hier definiert haben, die einzige, die das erste Element der Kante enthält, aber nicht das zweite. Und die dazugehörige Spiegelung ist auch die einzige, die diese beiden Kammern vertauscht. Das haben wir in Lemma 511 festgehalten, unter anderem für solche Situationen hier. Heißt also, für jedes i von 1 bis n minus 1 ist Alpha i die einzige Wurzel, die xi enthält und nicht xi plus 1. Das halten wir einmal fest. Und jetzt stellen wir uns nochmal vor, dass wir die minimale Galerie so lang laufen. Kann es sein, dass sich auf so einer minimalen Galerie eine Kammer wiederholt? Außer in dem Spezialfall, dass die beiden Kammern, mit denen wir angefangen haben, schon gleich sind. So, da hätten wir da halt wirklich nur x1 stehen, dann haben wir eine Galerie der Länge 0. Nichts von dem, was hier passiert, ist relevant. Und insbesondere gibt es dann ja auch gar keine Wurzel, die x und nicht y enthält. Das heißt, die Anzahl ist 0 und dann stimmt alles. Interessant wird es, wenn x und y verschieden sind. Und dann laufen wir doch durch jede Kammer auf der Galerie nur genau einmal. Wenn wir da zweimal durchlaufen würden, hätte man die Galerie kürzer machen können. Hier benutzen wir die Minimalität. Dementsprechend sind dann auch diese Wurzeln paarweise verschieden. Denn durch diese Charakterisierung und dadurch, dass diese Kammern paarweise verschieden sind, kann es eben, also es gibt immer nur diese eine, die die eine Kammer enthält und nicht die nächste. Und da kann sich nichts wiederholen, weil sich ja sonst aufgrund der Charakterisierung dieses Kammernpaar wiederholen müsste. Okay? Das heißt, deswegen sind diese Wurzeln paarweise verschieden. Ein Spezialfall ist, in dem nichts zu zeigen ist und in dem wir gar keine solchen Wurzeln haben. Was heißt das? Jetzt sind wir ja schon fast fertig. Wir haben diese Wurzeln, die da stehen, jetzt nochmal anders begriffen, haben gesehen, dass sie paarweise verschieden sind. Die Anzahl ist dementsprechend auch wirklich der Abstand. Und jetzt, wenn ich es richtig sehe, haben wir doch nur noch eine Aussage zu zeigen. Nämlich, dass das genau die Wurzeln sind, die x enthalten, aber nicht y. Okay. Dazu nehmen wir uns eine her. Wir nehmen uns irgendeine Wurzel her von Sigma, die x enthält. aber nicht Y. Jetzt möchte ich wieder, ich glaube, ich brauche das Bild nochmal. Jetzt möchte ich mich wieder an dieses Bild von der Galerie erinnern. Beta überdeckt also irgendwie den Anfang der Galerie, x liegt drin, aber nicht das Ende. Und irgendwo unterwegs muss es doch zum ersten Mal passieren, dass man die Wurzel Beta verlässt, richtig? Möglicherweise gleich bei der ersten Kante, es könnte sein, dass x2 schon nicht mehr drin liegt. Aber irgendwann muss es passieren, denn der Anfang der Galerie liegt ja im Beta und das Ende nicht. Jetzt nehmen wir uns also diese erste Stelle her, an der sozusagen die Mauer überschritten wird. Das muss dann ja passieren. Vielleicht kann man sich so auch am besten vorstellen. Denn wenn y nicht im Beta liegt, dann muss y ja in minus Beta liegen. Das heißt, die Mauer muss einmal überschritten werden. Und auch nur genau einmal, denn Gamma ist eine minimale Galerie. Dann überschreitet Gamma die Mauer im Beta genau einmal. Dann können wir uns diese Stelle hernehmen. Ah, das ist sogar noch besser. In meinen Notizen habe ich es ein bisschen anders erklärt, aber ich glaube, ich finde das sogar noch schöner. Wir nehmen uns diesen Übertritt über die Mauer, den nehmen wir uns her. Sei i so, dass x minus, xi minus 1 xi diese Mauerkante ist. Und dann kann ich das ja auch so schreiben. Xi minus 1 xi soll genau diese eine Mauerkante sein. Soll also in m Beta liegen. Aber wir haben es ja gerade schon gesagt, alles, was jenseits der Mauer liegt, liegt in minus Beta. Und wir kommen auch nicht wieder zurück, denn minimale Galerien kreuzen Mauern ja höchstens einmal. Insbesondere haben wir jetzt hier eine Situation, wo xi minus 1 in der Wurzel Beta liegt und xi liegt in der Wurzel minus Beta. Aber das ist doch eine Kante. Und genau so sind doch diese besonderen Wurzeln, die wir uns hergenommen haben, charakterisiert. Alpha i, beziehungsweise Alpha i, Alpha i plus 1, Alpha i ist die einzige Wurzel, die xi enthält, aber nicht xi plus 1. Alpha i minus 1 ist also die einzige Wurzel, die xi minus 1 enthält, aber nicht xi. Ich musste kurz die Indizes notieren. Aber wenn Alpha i minus 1 doch die einzige Wurzel mit dieser Eigenschaft ist, dann muss das Beta sein. Und dementsprechend ist Beta eine von denen, die wir schon aufgezählt hatten. Fertig. Nicht hier in dieser Auflistung vorkommen. Und wie wir gesehen haben, auch nur genau einmal. Und das war Lemma 6.3. Oh, ich freue mich auf den Satz. Der Satz ist aber auch für so eine Zwei-Tafel-Politik eine ziemliche Herausforderung. Da muss ich mir gleich überlegen, wie ich das mache. Erstmal gebe ich euch Zeit zum Abschreiben. Und ich denke, das kommt doch ganz gut hin, dass wir den Satz jetzt in Ruhe machen und dann aufhören und eine kurze Lagebesprechung machen. ist die lange? Darf ich oben wischen? Liegt Annika noch am Schreiben? Okay, ich warte noch einen kleinen Moment. Und ich habe einen Indexfehler in meinen Notizen gefunden, den werde ich dann gleich noch korrigieren. Genau, da war es. Ich lasse die Notizen ansonsten so, dann habt ihr einfach zwei unterschiedliche Erklärungsansätze, zwei leicht unterschiedliche. Gut. Ich sehe das wirklich kommen, dass ich in meiner nächsten linearen Algebra da stehe und dass mir einfach immer nach einer halben Stunde komplett der Arm abfällt. Denn jetzt hatte ich deutlich weniger Training, so im normalen Vorlesen, Corona-bedingt. Dann habe ich Forschungsfreisemester im Sommer. Das heißt, danach habe ich dann ungefähr ein Jahr lang nicht regelmäßig das getan, was ich halt sonst immer so tue. Und mein rechter Arm wird einfach streiken, glaube ich. Und dann auch noch mit den Erstis, wo man ja diese riesigen Tafeln hat und auch so riesig schreiben muss, weil das so viele sind. Das wird ein Spaß. So, der angekündigte Satz 6-4. Voraussetzung wie immer. X und Y. Und jetzt kommt eine interessante Menge von Wurzeln. Wir nehmen nämlich alle Wurzeln her, die gleichzeitig X und Y enthalten. Die Menge dieser Wurzeln nennen wir S. Jede Kammer U aus dem Kammernsystem, egal was für eine, es gibt eine minimale Galerie von X nach Y durch U, genau dann, wenn jede Wurzel aus S U enthält. Wir haben also eine Charakterisierung dafür, was es bedeutet, auf einer minimalen Galerie von X nach Y zu gehen. Ein extrem cooler Satz, wie ich finde. Und ich möchte mal so ein bisschen illustrieren, was da im Extremfall passiert. Wir haben jetzt ja so ein paar Eindrücke davon, wie Wurzeln liegen und wie die das Kammernsystem aufteilen in zwei Hälften, die sich quasi gegenüberliegen, die gucken sich so an über die Mauer hinweg. Nur mal für die Vorstellung, wenn wir jetzt hier also so ein Kammernsystem haben und hier läuft jetzt so eine Mauer durch, dann haben wir hier so die Mauerkanten und wir haben oben und unten die beiden Wurzeln, die dazugehören. Dann ist meine Vorstellung von Kammern, die nie zusammen in einer Wurzel liegen können, die, dass die sich quasi im Kammernsystem gegenüberliegen. Die sind so weit weg voneinander, wie es irgendwie geht. Also das meine Vorstellung wäre hier, sowas hier ist so die eine, hier ist die andere. Jetzt kann ich zwar noch andere Spiegelachsen finden, aber in meiner Vorstellung ist es so, dass die Spiegelachsen es nicht schaffen, so zu liegen, dass die beiden auf der gleichen Seite landen, einfach weil die diesen Maximalabstand haben. Das ist jetzt sehr bildlich gesprochen. Wenn wir ein konkretes Beispiel hätten, zum Beispiel wieder das mit der S3, da könnte man sich das auch tatsächlich klar machen. Da könnte man, das sind ja nur so wenige Kammern, da kann man sich sofort überlegen, was es heißt, dass man Maximalabstand hat voneinander. Und dann sieht man sofort, das geht nicht. Es gibt keine Wurzel, die diese beiden Kammern zusammen enthält. Und was heißt das jetzt für das Resultat da oben? Na, wenn die nie zusammen in einer Wurzel liegen können, dann heißt das, dass jede Kammer in jeder Wurzel liegt, die die beiden enthält, denn wir reden über die leere Menge. Und das heißt, dass jede Kammer auf einer minimalen Galerie liegt. Oder anders gesagt, man kann dann gegenüberliegende Kammern im Kammernsystem so verstehen, dass man jede andere Kammer irgendwie durchschreiten kann mit einer minimalen Galerie von der einen zur anderen. Das heißt, dass man irgendwie alles mal sieht, wenn man da durchläuft. Sogar dann, wenn man minimal durchläuft. Wenn man einfach nur genügend verschiedene minimale Galerien langläuft, hat man alles mal gesehen. Und das ist ja vielleicht auch die anschauliche Vorstellung, die man hat von gegenüberliegenden Kammern. Man hat so die Vorstellung, wenn man von der einen zur anderen reist, hat man unterwegs viel gesehen. Oder? Das als kleine Preview auf das, was noch so kommt. Stichwort gegenüberliegendes Zeug. Und ja, es ist eine lustige Hausaufgabe, sich das mal für S3 oder S4 zu überlegen. Das ist definitiv auch machbar, denn die Gruppen sind noch klein genug, dass man sich die Elemente hinschreiben und gegenüberliegende Sachen sich angucken kann, im Sinne von haben größtmöglichen Abstand im Kammernsystem. Gut, zum Beweis. Wir haben da zwei Richtungen zu zeigen. Fangen wir an mit U liegt auf einer minimalen Galerie. Das heißt, es ist jetzt von oben nach unten, das ist die kurze Richtung. Sei Gamma eine minimale Galerie von x nach y durch u. Dann gehen wir kurz in uns. Wenn wir eine Wurzel haben, die x und y enthält, dann enthält sie mit dem Resultat von vorhin, ich glaube Lemma 6,2, jede Kammer auf jeder minimalen Galerie von x nach y, also auch u. Das heißt, dann liegt u automatisch in all diesen Wurzeln in der Menge s. Fertig, das ist nichts zu zeigen. Das ist einfach Lemma 6,2. Aus S enthalten. Okay, ich definiere jetzt drei Mengen, die passen hier noch an die Tafel. Danach muss ich auf jeden Fall wischen, deswegen möchte ich kurz die Strategie erklären. Ziel ist doch jetzt zu zeigen, dass es eine minimale Galerie gibt von x nach y, die durch u durchgeht. Und das kann man sich mit Hilfe von Abständen klar machen. Es gibt eine minimale Galerie von x nach y durch u, wenn der Abstand von x zu y dasselbe ist wie die Summe der Abstände, einmal von x zu u und einmal von u zu y. Das behalten wir jetzt im Hinterkopf. Also, das wollen wir zeigen. Man kann das über die Abstände zeigen. Und das behalten wir im Hinterkopf, weil das nämlich die Verbindung ist zum Resultat von vorher mit diesen interessanten Wurzeln. Da schreibe ich jetzt was zu hin. Mengen. T ist definiert als, möchte ich das als das mehr hinschreiben vielleicht? Nee, ich mache es in Wörtern, dann kann ich nämlich mit Gänsefüßchen arbeiten. T ist definiert als Menge aller Wurzeln in Sigma natürlich, die x enthalten, aber nicht y. Dann kommt T1. Das ist die Menge aller Wurzeln wieder in Sigma, die x enthalten, aber nicht u. Dann kommt die dritte Menge, die Menge aller Wurzeln, die u enthalten, aber nicht y. Und inwiefern ergibt es Sinn, wenn wir jetzt an das Resultat von vorher denken? Naja, Ziel ist doch, eine minimale Galerie zu finden, auf der u liegt. Ziel ist also, sich klarzumachen, dass der Abstand von x zu y derselbe ist wie der von x zu u plus der von u zu y. Das heißt, dass man so eine Schachtelung mit Wurzeln finden möchte, die einem das zeigt. Man will solche Wurzeln finden, immer entlang einer Kante. Und das Ganze so, dass diese Anzahlen, also Anzahl der Elemente in t bzw. t1 bzw. t2 zusammen mit dem Lemma von vorher einem genau diese Gleichung für die Summe der Abstände liefern. So kommen diese Auswahlen zustande. X aber nicht y bezieht sich dann auf Wurzeln entlang einer minimalen Galerie von x zu y. X aber nicht u bezieht sich auf Wurzeln, die entlang einer minimalen Galerie von x zu u laufen. Und u aber nicht y auf das zweite Stück. Das ist der Zusammenhang zum Hilfssatz oder zum Lemma vorher. Dann kann ich inzwischen, und dann, wenn wir diese Idee im Hinterkopf haben, dann brauchen wir nämlich auch den Satz nicht mehr zu sehen, sondern dann wissen wir genau, wo wir jetzt hin wollen. Der Witz ist tatsächlich, ich muss mich kurz stärken. Der Witz ist, sich zu überlegen, dass T1 und T2 in T drin liegen und dass T sogar die disjunkte Vereinigung der beiden ist. Das ist es. Dann kann man durch Zählen und durch Lemma 6.3 alles hinkriegen. Also überlegen wir uns das jetzt. Was hat das Ganze mit S zu tun vielleicht noch? Naja, eine Wurzel, die x und y enthält, liegt in S. Und so wie ich u gewählt habe, liegt u dann da drin. Solche Überlegungen brauchen wir jetzt die ganze Zeit. Ich fange an mit T1 liegt in T2. Das ist das erste Ziel. T1 liegt in T. Das ist das erste Zwischenziel. Dazu fange ich an mit einer Wurzel Beta aus T1. Kurz überlegen, was heißt das? Das heißt, x liegt in T1, aber u liegt nicht drin. Und wenn u nicht drin liegt, dann kann auch y nicht drin liegen. Denn jede Wurzel, die x und y enthält, enthält auch u. Nach Definition von S und der Wahl von u. Einverstanden? Ich erzähle es nochmal. Beta ist eine Wurzel aus T1, enthält also x. Wenn da jetzt y drin läge, dann läge auch u drin, wegen der Definition von s. Aber u liegt nicht drin nach der Definition von T1. Ja, aber wenn eine Wurzel x enthält und nicht y, dann gehört sie zur Menge t. Damit sind wir schon fertig. Wenn ich das so kurz hinkriege, dann klappt das auch mit den Tafeln. Zweite Aussage, das machen wir so ähnlich. T2 liegt auch in T. Da fangen wir dann also an mit einer Wurzel Beta, die in T2 liegt. Gucken wir auch mal hin. T2 war U liegt drin, aber Y liegt nicht drin. Okay. Da ist jetzt die Idee so ähnlich wie gerade, aber anstatt dass wir mit Beta argumentieren, argumentieren wir mit Minus Beta, denn in Minus Beta liegt Y. Warum? Y liegt nicht in Beta, aber im Kammernsystem, also muss es in der gegenüberliegenden Wurzel liegen. Der Trick ist also hier, dass wir zur gegenüberliegenden Wurzel wechseln. Y liegt nicht drin, also liegt Y in Minus Beta. Und jetzt argumentieren wir so wie vorher. Angenommen, x wäre auch in Minus Beta. Dann lägen x und y zusammen in der Wurzel Minus Beta. Also wäre Minus Beta eine Wurzel aus der Menge s. Also wäre u da drin. Aber u liegt in Beta. Und dann kann es nicht gleichzeitig in Minus Beta liegen. Also gleiches Argument wie vorher, aber diesmal mit der anderen Wurzel. Ja, aber wenn x nicht in Minus Beta liegt, dann muss x in Beta liegen. Und das heißt, dass Beta eine Wurzel ist, die u enthält, aber nicht, nee, Entschuldigung, das heißt, Moment, x liegt nicht in Minus Beta, also liegt x in Beta. Das heißt, x liegt da drin und u liegt da drin, aber y nicht. Das heißt, x liegt drin, aber y nicht. Und das war die Definition von t. Also liegt Beta jetzt in t. In T1 und T2 gemeinsame Wurzeln? Gibt es Elemente, die in beiden Mengen gleichzeitig liegen? Da können wir mal kurz gucken. Wenn man in T1 liegt, enthält man U nicht. Und wenn man in T2 liegt, dann enthält man U. Also geht das schon mal nicht. Und so sehen wir, dass T1 und T2 disjunkt sind. Und es geht sogar noch ein bisschen besser. T ist in Wirklichkeit die disjunkte Vereinigung von T1 und T2. Das schreibe ich als nächstes an. Naja, wenn ich aus T komme, dann enthalte ich x. Und wenn ich x enthalte, dann gibt es danach nur zwei Möglichkeiten. Entweder enthalte ich u oder nicht. Und in dem einen Fall lande ich in T1 und in dem anderen Fall lande ich in T2. Können wir gleich nochmal ein bisschen genauer durchgehen, aber das ist so die Idee. Alpha. Falls u zu Alpha ist, was ist dann los? Alpha liegt in T, das heißt x liegt drin. X liegt drin. Wenn U da auch drin liegt, dann haben wir, wie war das? Habe ich das Falsches gemacht in meinem Feinderscheinung? Ach genau, dann liegt Alpha in T2, denn dann liegt U drin, aber nicht Y, genau. Alpha kommt aus T, das heißt X liegt drin und Y liegt nicht drin. Und wenn U drin liegt, dann haben wir U liegt drin, Y nicht, also sind wir in T2. Und die andere Möglichkeit, falls nicht in Alpha ist, dann haben wir x liegt drin, y nicht und u auch nicht. X liegt drin, u nicht, das ist T1. Und es gibt ja nur diese beiden Möglichkeiten. Wenn ich eine Wurzel bin, dann liegt u entweder in mir drin oder halt nicht. Und das heißt, dass t die Vereinigung von T1 und T2 ist und dass es eine disjunkte Vereinigung ist, das ist klar. Weil wir hier Kammern haben, die einmal drin liegen, einmal nicht. Damit haben wir es. Naja, aber jetzt ist die Anzahl der Elemente in T die Summe der beiden Anzahlen, jeweils von T1 und T2. Und jetzt starten wir da kurz drauf. Mit Lemma 6.3 im Hinterkopf. Lemma 6.3 sagt, dass die Anzahl der Elemente in T genau der Abstand von x zu y ist. Lemma 6.3 sagt auch, dass die Anzahl der Elemente in T1 genau der Abstand von x zu u ist und dass diese Anzahl der Abstand von u zu y ist. Und damit sind wir fertig. Das ist genau diese Aussage, auf die ich hinaus wollte vorhin mit dem Abstand. Und deswegen liegt U auf einer minimalen Galerie von x zu y. Ich finde diesen Satz ganz toll. Diese Idee mit den Wurzeln und das da so hinzubasteln und zu verschachteln, das finde ich ganz klasse, jedes Mal wieder. Und da der nächste Satz auch wieder einen Beweis hat, der so eine ähnliche Länge hat, fange ich den jetzt nicht an. Vielleicht schreibe ich den Satz hin und sage was zur Idee, aber danach möchte ich dann lieber noch ein paar Minuten nehmen, um die Lage zu besprechen. Darf ich den Anfang des Beweises schon wegwischen? Okay, dann mache ich das mal so, dass ich nicht im Weg stehe, hoffentlich. Super, wenn ich den nächsten Satz schon mal ein bisschen erkläre. Darf ich? Satz 6,5. In Satz 6,5, da schaffen wir nämlich die Voraussetzung für die Definition der Projektion auf ein Residuum. Bestimmte Kammer in R gibt, die am nächsten dran liegt zu x. Und wenn wir irgendwo hinwollen im Residuum, dann können wir immer eine minimale Galerie finden, die durch diese eindeutig bestimmte nächste Kammer geht. Ja, das ist der Satz. Es gibt eine eindeutig bestimmte nächstgelegene Kammer und man kommt dann in das Residuum rein mit minimalen Galerien durch diese Kammer und man findet die, indem man sich Wurzeln anguckt. Wir werden also genau die gleichen Ideen wieder aufgreifen in der nächsten Woche. Wenn es keine Wurzel gibt, die x und u enthält, dann ist man, also man fängt tatsächlich mit der zweiten Eigenschaft an. Man fängt also an damit, dass man eine Kammer nimmt mit möglichst kleinem Abstand und dann erstmal guckt mit diesen Galerien. Und wenn man das hat, dann folgt daraus auch die Eindeutigkeit einer Kammer mit möglichst kleinem Abstand. Wenn man erstmal eine gefunden hat, dann hat man also jetzt x, dann hat man hier das Versuchung r, hat da so eine Klammer, die möglichst nah dran liegt, y, und jetzt hat man hier irgend so eine Klammer u im Residuum und guckt sich x und u an. Und dann gibt es einmal gibt's den Fall, dass die zusammen in irgendeiner Wurzel liegen, dann ist man sofort fertig. Oder, Entschuldigung, es gibt keine Wurzel, die beide enthält, dann ist man sofort fertig. Oder wenn es eine gibt, die beide enthält, dann kann man jetzt mit dieser Wurzel arbeiten und mit der Faltung. Das ist der Witz, dass man also auch guckt, was macht die Faltung mit dieser ganzen Situation. Und wie kommt man auf so eine minimale Galerie? Das wird der Witz sein. Machen wir nächste Woche. Okay, dann bin ich damit jetzt erstmal fertig. Danke fürs Dasein und fürs Zuhören. Und ich möchte mir gerne so 5 Minuten nehmen oder höchstens 10, um zu besprechen, wie das jetzt funktioniert hat, was war gut, was war nicht so gut, was kann ich daran verbessern. Ist das ein Modell für die nächsten Wochen, das einfach so weiterzumachen? Ist es vielleicht auch ein Modell für die Übung, dass ich einfach rumsitze an einer Tafel mit Kamera und dass wir so virtuell miteinander sprechen und ich gegebenenfalls irgendwelche Skizzen mache? Moment, ich habe hier keinen Stuhl. Egal, ich setze mich jetzt hier so hin. Das war nicht geplant. Moment. Ich ändere mal kurz mein Bastel. Es ist sowieso viel lieber auf dem Fußboden. So. Moment, das ist noch nicht optimal. So, ja genau. Dann sehe ich euch alle. Okay. Wie ist die Lage? Was hat hier jetzt gut funktioniert? Was nicht? Okay.
Also letzte Woche war das ja schon anders, aber jetzt heute war es halt. Also natürlich ist es nicht genau das Gleiche, aber es kam dem schon relativ nah.
Mhm. War ich die ganze Zeit gut zu verstehen?
Ja.
Ah, ich mache mal kurz das Band aus, die Audioaufnahme, weil die ja unsere Besprechung nicht mitkriegen muss. Aber tschüss, bis zum nächsten Mal.